Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
Wer redet, ist nicht tot.
Eine neue Ausgabe der Flaschen, worin wir trinken und über Getränke reden. Christoph Raffelt ist dabei. Hallo Christoph.
Hallo Holger.
Bevor wir über irgendwas reden, sonst beschwert sich der Chat immer, womit fangen wir an zu trinken?
Wir fangen alkoholfrei an mit dem weißen Etikett Eisenkraut und Quitte.
Eisenkraut und Quitte, warte mal, wo ist es denn? Von Wiesen, Eisenkraut und Quitte. Genau. Aber es ist gar nicht das Ding, was zur Hälfte in die Spüle gewandert ist, ja?
Nee, du solltest ja Gläser daneben stellen.
Ja, hab ich.
Ja, also
eins. Trotzdem
zur Hälfte in die Spüle, nee.
Eins, nee, ja. Das aber, dann habe ich so ein halbes Glas voll gemacht. Hab die Flasche dahingestellt.
Und dann ist trotzdem weiter geströmt. Ja, das müssen sie noch, müssen sie vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten. So.
Zeit, ja. Naja. So. Das ist Eisenkraut und Quitte in alkoholfrei.
Genau. Eisenkraut kennt man auch unter dem Namen Verbene.
Ah. Zitronenverbene, so gibt's doch.
Quasi dasselbe.
Ne? Ist dasselbe, ah, okay.
Dasselbe in grün, genau. Und hier haben wir Eisenkraut und Quitte. Und wer schon das Kleingedruckte gelesen hat, der weiß auch, dass da noch Zitronensaft, Hopfen und Knollensellerie drin ist.
Ach komm.
Ja. Die Geschichte ist nämlich die, dass der Nico Brandner, allseits bekannt vom Griesel-Sekthaus, also das Sekthaus Streit, das aber allgemein Griesel genannt wird, wie der Berg, in dem das Weingut untergebracht ist. Mhm. Genau, der hat die ganze Zeit schon immer so ein Faible für Obstschaumweine gehabt und er hatte auch, glaube ich, von Anfang an bei Griesel immer so ein Cidre mit dabei. Mhm. Und dann hat er aber so rund um den ersten Lockdown herum hat er sich dann noch mal ein bisschen intensiver damit beschäftigt. Und dann haben die eben dieses Side-Projekt sozusagen von Wiesen gegründet, was ich ja vom Namen her schon total schön finde. Ja. Abgesehen von den Etiketten, für die die Stefanie Schöning auch einen Designpreis bekommen hat.
Okay.
Zu Recht, finde ich. Weil es echt gut aussieht, finde ich. Genau, und er hat, so wie ich damals, angefangen auch mit Sauerteig und Brotbacken. Und dann hat er sich aber, so wie ich witzigerweise auch, das Fermentationsbuch von Noma gekauft, also dem Kopenhagener Restaurant. Ja, vor allen Dingen halt so wegweisend, ne? Also einmal für nordische Küche, aber die haben ja auch irgendwie, also die experimentieren ja total viel rum und viele dieser Experimente haben sie halt in diesem Fermentationsbuch zusammengefasst und was er eben, wo er drauf angesprungen ist, war das Knollensellerie-Ferment.
Das Knollensellerie-Ferment. Klingt ein bisschen wie ein Roman von Robert Ludlum.
Sehr schön, ja. Und das heißt, der hat Knollensellerie genommen und in Stücke zerteilt und in Salzlager eingelegt und milchsauer vergoren einfach, ne? Dann mal geguckt, was dabei rumkommt und er meint, das wäre so eine Umami-Bombe geworden, dass er irgendwie fortan mit diesem Knollensellerie-Ferment alles mögliche in der Küche gemacht hätte. Und dann hat er eben überlegt, ob man das auch irgendwie verwenden kann für Getränke. Und genau, und dann hat er angefangen rum zu experimentieren und hat dann eben Quitte genommen. Hatte er vorher auch schon mal ausprobiert. Quitte ist ja auch eigentlich eine tolle Frucht, die aber kaum noch vorkommt. Also Quitte.
Echt? Ist Quitte selten geworden?
Ja, also Quitte ist so selten geworden. Wir haben in Deutschland früher um die 200 Sorten Quitten gehabt.
Ja.
Ja, 200. Heute haben wir vielleicht im Allgemeinen noch 5 oder 6.
Okay.
Aber es gibt eben an der Bergstraße, und die sind ja an der Bergstraße, gibt es halt ein Quittenprojekt von so einer privaten Initiative. Und die haben eben 650 neue Quittenbäume gepflanzt vor ein paar Jahren.
Wow.
Mit 60 verschiedenen Sorten. Ja. Und dann haben die nochmal 200 Streuobstbäume zusätzlich dazu bekommen, so auch von privat. Mhm. Ne? Und von den Quitten macht er eben auch eine reinsortige Quitte, die ist im Moment nicht lieferbar, aber gibt's im Prinzip als Sekt mehr oder weniger, also als Brut Natur. Aber die Quitte ist hier eben auch drin, so zu 30% etwa. Also nicht zu viel, aber hat man eigentlich sehr schön im Hintergrund. Die Verbene ist einfach ein Auszug, also ein Tee, ne? Also okay. Eisenkrauttee. Mhm. Das macht so 66% aus und dann hast du halt noch so ein bisschen Hopfen. Hopfen gibt natürlich auch noch so ein Aroma dazu.
Ja.
Und fungiert aber, glaube ich, auch ganz gut so als, ich weiß nicht, Antioxidant.
Ich wollte gerade sagen,
damit das Zeug nicht oxidiert.
Desinfektionsmittel,
ne?
Sogar, ne? Das, dafür genau. Haben sie Hopfen doch auch
genau.
Benutzt, ja.
Genau, auch für Bier. Also das war eigentlich, glaube ich, auch mit ein Grund dafür, das überhaupt ins Bier zu setzen. Und das ist eben sozusagen, also das Eisenkraut wurde über Nacht, also ist so ein Kaltauszug über Nacht Tee gemacht und den Tee dann auch mit Hopfen versetzt und das Ganze dann eben sozusagen gemischt noch mit ein bisschen Zitronensaft und auch Ascorbinsäure, auch als Antioxidant quasi und das Ganze dann eben mit 4 bar Druck auf die Flasche gebracht und das eben, also ne, die Idee war eben wirklich auch mal einen alkoholfreien Schäumer zu machen, der einfach wirklich so eigenständig ist und ja, balanciert ist irgendwie.
Ja,
und
ja.
Das finde ich halt hier total super.
Also die Nase ist wirklich spektakulär. Mhm. Wobei sie auch tatsächlich ein bisschen teeig daherkommt.
Mhm.
Was vermute ich jetzt mal, dass wirklich an der Quitte liegt, ne?
Ich finde, das liegt also, vor allen Dingen, also ich trinke sehr gerne Verbenetee, also Eisenkrauttee tatsächlich
ja.
Auch.
Ja gut, habe ich noch nie getrunken, glaube ich. Ja.
Vorher von mir, also der Bertel, der hat auch da in seinem Garten hat er ziemlich viel immer, da nehme ich mir gerne was mit, also frische Blätter auch, das ist, finde ich, ein total schöner Tee. Und aber ja, vielleicht sogar auch durch diesen.
Also ich finde, das hat so in der Nase so ein bisschen was Quitte ja macht, so dieses Adstringierende, also es hat in der Nase so ein bisschen was Verschlossenes.
Mhm.
Was Tee ja auch eigentlich gerne mal hat.
Ja, ja.
Und dadurch, dass der Eisenkrauttee, also es ist ja kein Tee, also es ist ja dann, also ja. Naja. Was ich übrigens sehr lustig finde, ist, auf der Flasche steht hinten ein Mindesthaltbarkeitsdatum drauf.
Genau, weil man das machen muss, ne? Bei allen Sachen, also bei solchen Getränken, glaube ich, muss man immer Frucht. So, weil es halt Frucht ist irgendwie. Und,
super.
Ja, genau. Ist so. Bei allen dreien, oder? Bei allen dreien?
Weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt, da sind Manschetten drüber. Ich, keine Ahnung.
Ja, ja, ja. Oder vielleicht auch nur, weil es eben keinen Alkohol hat.
Vermutlich, ja, weil dann gilt es als Saft und da gelten dann andere.
Wobei Bier ja auch, also Bier hat ja auch irgendwie einen Mindesthaltbarkeitsdatum. Ich weiß es jetzt nicht.
Okay.
Ja, ja, ja. Ja, ja.
Bier. Ach so, weil es dann ausflockt.
Steht auch
so,
mal
ja, vielleicht mal, das stimmt, ja. Mal probieren hier.
Ja. Ja, okay, den einen ist also die Quitte scheinen sie gerade durch die halbe Küche geschäumt.
Der Chat freut sich gerade darüber, ne?
Dann, ja. Apfelhopfen, also genau, also die werden alle mit so ein bisschen Unterdruck auch irgendwie auf die Flasche gefüllt. Und dann
ja, aber die haben einen freundlichen Zettel dazu gelegt, so eine freundliche Postkarte hier. Achtung, ja. Den machst du mal lieber über der Spüle auf. Fand ja. Ich ganz gut.
Ja, wobei dem Sven eben auch die anderen noch irgendwie aufgeschäumt sind. Mhm. Also es ist irgendwie mal hier, mal da so ein bisschen.
Wow.
Ja.
Also, toller Saft. Die Nase verspricht viel mehr, als er hält.
Oh, ja?
Ja, finde ich.
Ah, okay.
Also ich finde die Nase wesentlich opulenter als das, was dann hinterher im Mund ist.
Ah, okay. Hätte ich jetzt nicht gesagt, aber...
Okay. Also die Nase, die macht mich richtig, also da ist so ein richtig, also da geht es bei mir richtig rund. Im Mund ist super, aber ich hätte jetzt noch,
okay.
noch wie sage ich denn, so ein bisschen noch kompottiger das erwartet.
Ah so, ja.
Also ein bisschen
Verstehe.
Mehr Obst.
Ja, ein bisschen mehr Obst. Mhm. Aber ich finde ja, das kann man so echt so schön wegtrinken. Das ist so, ich also finde es einfach köstlich.
Ja, das macht vor allen Dingen, wie war das Wort Trinkfluss, ne? Das,
ja, ja, genau.
Das ist, da kriegt man sofort das Sabbern von.
Ja.
Auch vom Riechen übrigens, nur vom Riechen kriegst du das Sabbern.
Ja, ich finde auch den Duft finde ich auch spektakulär. Das ist echt so schön ausgewogen.
Super.
Ja.
Eisenkraut, ja. Das ist, ich habe das als Seife, also Verbene.
Mhm. Ja, gibt's ja auch irgendwie als Parfum in Parfums und so weiter. Und
das ist wirklich super. Ich überlege nur gerade, was macht man damit? Trinkt man den so oder isst man da was dabei?
ich habe jetzt nichts Spezielles überlegt, tatsächlich, ja, was man dazu essen könnte, aber tja. Ich glaube so. Also wenn man irgendwie was mit Apfel, vielleicht so ein gerösteter, karamellisierter Apfel, Zwiebeln, also ich bin gerade so im Kölner.
Ja.
Blutwurst.
Stimmt, gar nicht schlecht, ja.
Blutwurst,
ja.
Zwiebel, Apfel, Kartoffelpüree. Mhm. Kann ich mir dazu jetzt auch ziemlich gut vorstellen. Und aus dem Chat kommt auch Zwiebellauch, Quiche passt hervorragend. Mhm. Ja, Quiche geht, glaube ich, zu solchen Fruchtschaumweinen, also trockenen, eben auch wirklich gut, ja.
Stimmt, ich mache ja so ein geiles Sellerie-Kartoffelpüree.
Mhm.
Das kommt, das passt dazu richtig.
Genau,
dann auch die Sellerie
wieder.
Genau. Übrigens mache ich das Kartoffelpüree, das Sellerie-Kartoffelpüree mit Sellerieöl. Es gibt einen Ölhersteller, Echtöl heißt der Laden, die pressen Öl aus allem raus irgendwie. Also, entsprechend viel kostet das halt auch. Da kannst du so ein ganz kleines, so, was weiß ich, 5 Milliliter oder 10 Milliliter Fläschchen Sellerieöl kaufen für unfassbar viel Geld. Ich frage mich, 15 Euro oder so, das ist richtig, richtig teuer. Davon machst du dann aber auch, wenn ich so einen Pfund Kartoffeln koche, ja, und dann durchstampfe, mache ich da halt so 3 Tropfen von dem Öl dran.
Okay.
So intensiv ist
das. Also wie so ein Ölkonzentrat.
Genau. Ja, so intensiv ist das. Und dann hast du richtig schön so einen Sellerie-Hauch in deinem Kartoffelpü. Super. Mhm. Was mich mal interessieren würde, Sven schreibt in den Chat, den alkoholfreien habe ich seit Sonntag offen. Schmeckt aber nicht mehr so frisch. Der Sellerie kommt deutlicher durch. Das würde mich nämlich auch interessieren. Wie ist der, wenn der seine Perlage verliert und ja, wenn er zum Saft wird oder zum Tee?
Mhm.
Und ich muss aufstoßen, verzeihen.
Das wird man wahrscheinlich auch schon heute mitbekommen, wenn man es einfach ein bisschen im Glas stehen lässt, ein bisschen wärmer werden lässt, ne? Ja, diese Sellerienote, also ich finde, das kommt jetzt schon ein bisschen stärker ins Glas als vorhin, als es noch kühler war. Und das finde ich auch super.
Ich wollte gerade sagen, das ist alles andere als schlimm, das ist eigentlich ganz
geil. Ja, also, weil es eben wirklich noch so eine erdige Note, Komponente
dazu bekommt. Genau, so ein bisschen Gemüse.
Das ist schon echt gut ausgetüftelt, das Ganze.
Echt sehr geil.
Ja, das, und total ungewöhnlich.
Ja, und also alkoholfrei. Ist es wirklich alkoholfrei?
Es ist null Alkohol, nie Alkohol drin gewesen.
Okay.
Also nichts entzogen oder so.
Ja.
Nee, das ist einfach sozusagen so zusammengemischt und dann eben CO2 reingepumpt.
Mhm. Ja. Echt super.
Sehr schön.
Ja. Oh Mann. Ist nicht zu viel trinken davon. Die Gattin möchte auch noch was.
Du würdest ja nicht mal lallen davon.
Ja, stimmt, das lohnt sich überhaupt nicht, ne?
Mist.
Bah. Ich guck mal gerade, was zahlen wir denn dafür, wenn wir den einzeln kaufen? Ich glaub,
13,50 kostet das so etwa.
Das ist doch okay. Also das Problem ist halt, dass man den sofort wegsäuft. Man trinkt das halt extrem schnell weg, das Zeug. Und dadurch wird's dann teuer.
Mhm.
Weil du halt, ist halt kein Alkohol drin, schmeckt so lecker, dann trinkst du es halt wie einen Saft. Und dann kann's dir halt passieren, dass du davon 2 oder 3 Flaschen am Abend getrunken hast.
Ja, und dann hast du dann doch ein bisschen Geld ausgegeben.
Genau, und fürchterliche Bauchschmerzen.
Die Zeiten werden ja auch härter.
Genau, und fürchterliche Bauchschmerzen hast du dann auch. Das ist mir passiert, wir haben ja mal an einem Abend 3 Flaschen Birnenzidre getrunken. Danach ging es mir dann nachts überhaupt nicht gut.
Oh, okay.
Also es ist mir wirklich auf den Magen geschlagen. Ich habe wirklich Bauchschmerzen und Grummeln und weiß der Geil.
Meinst du die ungewöhnliche Menge an vergorener Frucht?
Mhm.
Ja.
Das scheint irgendwie nicht so gesund zu sein.
Okay.
Ja, sehr schön. Wir reden ja auch immer noch über andere kulinarische Ereignisse hier. Ich war in Dänemark.
Ja.
Wir haben's.
Was in Dänemark?
Ich war ja in Dänemark, genau.
Ich war auch in Dänemark.
Ja, ich weiß. Ich war ja auf Möhn.
Ja, ich war ja auch auf Möhn.
Ja, aber ich war 3 Wochen später auf Möhn oder 2.
Das stimmt.
Oder
so. Ja, ich war 2 Wochen früher auf Möhn.
Das war, also nachdem so die eigentliche Sommerreise irgendwie über mehrere Banden in die Hose gegangen ist. Also ich bin dann nicht mit nach Irland und habe dann auch dann trotzdem keine 14 Tage frei, kurz abgekürzt. Hat nicht geklappt. Und dann haben wir es geschafft, noch mal eine Woche uns freizuschaufeln. Weitestgehend jedenfalls freizuschaufeln. Ich glaube, doch eine Wochendämmerung haben wir gemacht dann auf der Insel.
Ja.
Und da habe ich den, ich weiß nicht, ob es der ist, aber einen der drei besten Burger meines Lebens gegessen.
Das ist echt krass.
Das war wirklich faszinierend. Und zwar waren wir auf Möhnen in einem Ort, der heißt, das A mit dem Kringel ist ein O, Hobbele. Hobbele heißt der. Hobbele. Ja. Hobbele. Mhm. Und in Hobbele, da gibt es nichts.
Also, Hobbele. Mhm.
Da gibt es halt wirklich nichts. Da kannst du nicht mal Brötchen kaufen.
Außer Burger.
Genau. Und da gibt es dann so eine Bude im Hafen. Also der Hafen ist halt auch so ein ganz kleines Ding, drei Schiffe und ein Baggerschiff. Da gibt es einen Laden, der heißt Hobbele. Hobbele Havnehöker. Ich glaube, Havne spricht man eher Haune aus.
Ja.
Also Hobbele Haunehöker, was ich einen total schönen Namen finde. Ich weiß nicht, was Höker heißt, aber es hat sowas von Verhökern. Und ich habe gedacht, da kriegt man bestimmt alles. Nein, kriegt man nicht.
Aber Burger.
Aber Burger. Also du kriegst halt so Kaffeekuchen, ne? So Kaffeekuchen, ein Croissant. Dann haben sie so ein kleines Regälchen mit Spezialitäten. Da gibt es dann Fisch von Fangst.
Ja.
Die Fischbüchsen.
Genau. Dänische Fischbüchsen.
Genau. Und es gibt einen Burger. Also ein Cheeseburger ist das. Mit Fritten dazu. Und das, also so ein No-Frills-Ding. Also da ist überhaupt nichts Besonderes drauf gewesen. Ich weiß gar nicht, ob war da überhaupt irgendeine besondere Zutat drauf? Ich glaube nicht. War einfach nur ein stinknormaler Cheeseburger. Und das mag sein, dass das irgendwie war, weil wir sind dann 2 Kilometer dahin gelaufen und es war sehr heiß und wir waren erschöpft und wir haben uns gefreut. Vielleicht hat er auch deswegen so gut geschmeckt. Mhm. Aber das hat mich wirklich richtig umgehauen, das Ding. Und wenn du die Google-Bewertungen von deren Burger anguckst, auch nur 5 Sterne. Bester Burger des Landes, bester Burger Europas, bester Burger hier. Irgendeiner hat kommentiert, bester Burger des Ortes, aber auch der einzige. Was irgendwie, ja, aber ey, total, das war wirklich total geil. Dann wollten wir einen Tag drauf oder 2 Tage später, sind wir nochmal hingelatscht, hat der Laden zu.
Okay.
Ja, also, wir machen Freitag erst wieder auf und wir waren, glaube ich, montags da.
Okay.
Oh, das ist so ein Scheiß, das darf jetzt nicht wahr sein. Ja. Auf dem Campingplatz meinten sie dann, die Saison läuft langsam aus, da fahren die dann alle so ein bisschen runter, weil dieser Ort scheint, also wenn man so googelt, was das für ein Ort ist, der scheint im Wesentlichen aus Ferienhäusern zu bestehen. So, und wenn da dann zu wenig, wie nennt sich das, indigene Bevölkerung ist, machen die wahrscheinlich dann ihren Höker zu. Aber
das heißt, die machen tatsächlich nur vom 25. Juni bis Ende August? Nee,
die haben dann...
Da haben die dann täglich geöffnet und danach machen die dann nur so...
Vermutlich.
Sporadisch.
Ja, Freitag bis Sonntag.
Ja.
Also die haben dann immer nur das Wochenende aufgehabt. Danach.
Da steht ja, dass sie vom 25. Juli bis 4. Juli auch vegetarische Gerichte anbieten. Was irgendwie 9 Tage sind.
Sehr schön.
Und ab dem 4. Juli gibt es dann Burger.
Immerhin, Freunde, immerhin. Ja.
Ja, achso, okay. Sehr viel mehr gibt die Website auch nicht her, aber immerhin.
Die haben eine eigene Webseite sogar, ach, guck an.
Ja, die haben eine eigene Webseite.
Tatsächlich,
die sieht auch hübsch aus, aber steht halt nicht viel drauf. Ja.
Stimmt, die sieht dänisch aus.
Ja.
Ja, kann ich nur empfehlen, wer jemals durch Möhnen fährt oder in Möhnen urlaubt oder auf Möhnen urlaubt, mag da hintigern und da einfach am Hafen sitzend so einen Burger essen, Aperol Spritz gibt's auch. Und das Krasse ist ja in Dänemark, die Preise, ich bin das ja überhaupt nicht mehr gewohnt. So viel, weißt du, so 2 Jahre Pandemie bist du eh nie so richtig ins Restaurant gekommen und so. Und dann direkt Dänemark. Und das war halt ein Burger mit Fritten auf die Hand. Für einen 20er.
Ja, das du, 20 meine, Euro ja, du, meine Tochter hat ja von Möhnen aus 3 Postkarten an 3 Freundinnen weggeschickt. Ja. Und das hat uns 15 Euro gekostet.
Die sind schon kaputt.
Wir haben auch kein Eis unter 4,50 Euro gefunden.
Nee, also das pro geht Google. Gar nicht.
Aber, also ich meine, ich habe ja auch noch eine Empfehlung für Möhnen. Also Möhnen ist ja eine dänische Ostseeinsel. Ne? Ja. Wir sind also über Fehmarn übergesetzt mit der Fähre und dann ist es quasi die 3. Insel hinter Fehmarn, wenn man so will. Und die ist jetzt nicht groß. Sie hat ein UNESCO-Weltkulturerbe, nämlich die weißen Klippen von Möhnen, die in etwa so aussehen wie die von Rügen, weil das wahrscheinlich irgendwann mal zusammengehört hat. Und wir waren vor 4 Jahren auch schon mal da und damals habe ich tatsächlich auch das damals einzige Weingut auf Möhnen zufälligerweise entdeckt. Ich wusste es vorher nicht. Und der das betreibt, der betreibt es heutzutage auch noch. Also auch wirklich hauptberuflich und verkauft das natürlich im Wesentlichen vor Ort. Aber mittlerweile gibt es ein zweites Weingut, was ich auch echt abgefahren finde, von 2 Dänen, die 25 Jahre lang in Burgund ein Weingut hatten und das dann eben da verkauft hatten und dachten, wir kommen jetzt wieder nach Hause. Und weil Möhn halt, ne, Kreidefelsen, ja, sprich Kreidekalk, ja, mittlerweile ein gemäßigtes Klima, haben die sich gedacht, okay, wir legen jetzt einen Weinberg an und machen nur Schaumwein.
Warum haben wir, warum bin ich da nicht, warum sind wir da nicht hingefahren? Warum
weil es noch keinen gibt. Den ersten Schaumwein wird es.
Ach, Moment mal, wir waren da.
Winter geben.
Ja, natürlich, wir waren ja da. Der hat gesagt, nee, er macht gerade Schaumwein, aber ist noch nicht gefüllt. Also ist noch nicht im Ausschank. Und dann haben wir die letzten Flaschen Weißwein von ihm gekauft und hat dann Laden zugemacht.
Ach so, das ist ein Weinladen in Stiege, meinst du?
Nee, der Typ, der da unten direkt am Wasser, wie heißt denn der?
Ach so, Chelm.
Chelm, genau. Da sind wir noch hingefahren.
Das, ja, das noch ist das erste Weingut sozusagen.
Nee, Moment. Chelm, habe ich im Laden in Stege gekauft. Und dann gab es noch ein anderes, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Da hat der Typ in dem Weinladen uns noch hingeschickt. Der meinte, ja, da gibt's da so einen Typ, der macht so Wein und so. Aber der verkauft halt nur ab Hof. Aber kann man mal hinfahren, ist ganz schön. Da sind wir dann noch vorbeigefahren, weil das auch noch irgendwie 8 Kilometer entfernt war oder so. Und fahren so auf den Hof und da ist so ein Typ, so, da wollt ihr Wein und so. Und dann zeige ich euch meinen Weinberg. Und hat halt direkt hinterm Haus irgendwie so ein, keine Ahnung, was das ist, 1000 Quadratmeter oder so. Mhm. Und baute dann halt Wein an. Und der sagte nämlich auch, er würde einen Schaumwein gerade produzieren. Und er hatte einen Rosé, der war extrem sauer, den fand ich nicht so schön. Mhm. Einen roten habe ich nicht probiert und einen weißen hat er. Und dann haben wir einfach, ich glaube, bis auf jeweils eine Flasche von den Weißen. Also irgendwie, der hatte nur noch 5 Flaschen, wir haben irgendwie 3 gekauft.
Ah, dann ist es vielleicht noch ein drittes Weingut.
Wie heißt denn
okay,
der?
Okay, das ist ja abgefahren. Ja. Hm. Ja, also was ich jetzt abgesehen von der Insel jedenfalls empfehlen wollte, das ist die Villa Huno. Nee, ich bin ja selber abgedriftet irgendwie. Die gab es vor 4 Jahren halt noch nicht. Das ist irgendwie ein Restaurant mit halt auch mit Hotelbetrieb und da kannst du auch so Glamping machen, also so Glamour-Camping, ne? Was auch ganz cool aussieht, aber auch irgendwie furchtbar teuer ist alles. Aber was im Vergleich jetzt wirklich nicht zu teuer war, war das Essen da.
Ja.
Und du kannst da mittags essen, also auch, keine Ahnung, Burger oder so. Und du kannst dann halt abends irgendwie auch aus 5 oder 6 Gängen aussuchen. Und das war wirklich großartig. Und das war dann auch im Vergleich wirklich nicht so teuer. Der Koch ist vor ein paar Monaten irgendwie aus Kopenhagen gekommen. Das ist jetzt der zweite, der irgendwie von Kopenhagen nach Möhn gegangen ist, um da zu kochen, weil es ihm irgendwie in Kopenhagen zu wuselig geworden ist. Und also mir hat total viel Spaß gemacht. Also alles, was die da sozusagen anbieten, kommt direkt aus der Ecke. Mhm. Die haben auch eine eigene Rinderherde, die irgendwie da hinterm Haus grast, also in den sozusagen Richtung Kreidefelsen und so weiter und so fort. Ja?
Der,
also
Burger vom Haune, der Burger vom Haunehöker ist auch von irgendwelchen Rindern, die ein paar Kilometer weiter grasen. Ja, ganz witzig. Ja.
Das ist schon cool. Und dann, also für mich war es jetzt nochmal besonders nett, weil der Sommelier da, der hat halt irgendwie so Naturweinkarte und alles Bio-Natur und das hat auch ganz viel gequatscht und dann sind wir natürlich auch irgendwann ins Quatschen gekommen und dann hat er noch dies aufgemacht und jenes aufgemacht und als wir dann am ersten Abend da rausgingen, hatten wir, glaube ich, hatten wir irgendwie 2 Getränke bezahlt, ja. Oh. Wir waren da zu dritt, ja, also meine Frau, meine Tochter und ich und das war irgendwie sehr nett und wir mussten leider nochmal hin. Das war sozusagen unser Urlaubs-Special.
Könnte schlimmer sein, ne?
Ja, weil wir irgendwie noch nie, ich glaube, meine Frau, meine Tochter und ich noch nie so zusammen begeistert waren vom Essen wie da. Und meine Tochter ist jetzt 11 geworden, Greta ist jetzt 11 geworden und die fängt so richtig an, das zu genießen. Und das ist halt total schön.
Ja.
Ja, ja. Auch teuer, aber schön. Ja.
Ja, genau. Willst du nicht lieber Pommes? Nein, ich möchte das Entrecot bitte Medium.
Genau, und ein bisschen Trüffel drüber bitte. Genau.
Zwischenzeitlich habe ich dann auch rausgefunden bekommen, wie das andere Weingut heißt. Und zwar Strandsögaard Wienerie.
Mm. Ja, nee, davon habe ich noch nicht gehört.
Und der Weißwein war wirklich geil. Also das war richtig, also ich habe jedenfalls von 2 Weingütern Weine mitgebracht, dann als ich zurück bin. Können wir mal trinken. Wenn du die noch nicht kennst, dann kann ich dich ja mal überraschen.
Ja.
Und aber wie hieß denn dann das andere? Chelm? Und wie hießen die anderen?
Ich glaube, die haben das Etoile Noir genannt, so wie das im, wie die das in Burgund auch schon genannt hatten. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine schon.
Okay. Ja.
Genau. Und wir trinken jetzt, wir gehen mal weiter, ne? Wir trinken mal Apfel und Hopfen jetzt.
Etoile Noir? Nee, finde ich nicht.
Nee, okay.
schade. Na, vielleicht kann ja mal die Schattenredaktion, ein bisschen googeln. Vielleicht finden die ja ein Weingut, das sie reinwerfen können. Mhm. Weil finde ich auch nochmal interessant. Ja.
Ja. Aber wie gesagt, die haben noch nichts veröffentlicht. Das kommt jetzt erst im Dezember überhaupt, das Ganze dann auf den Markt.
Der Ort, wo übrigens das zweite Weingut war, wo wir waren, heißt Robulili. Robulili.
Robulili.
Ja. Apropos zweites. Ja.
Apfel und Hopfen Ancestral.
Apfel und Hopfen Ancestral. Was ist denn das? Blau, genau. oder rosa?
Blau.
Blau.
Genau, das hat jetzt 7% Alkohol, ja. Und ist im Prinzip ein, also Ancestral, im Prinzip ja so eine, sozusagen die ursprüngliche Schaumwein-Variante. Ne? Das Ganze ist während des Gärens sozusagen auf die Flasche gekommen und hat dann da weiter gegoren. Und eben durch diese Restevergärung und die dann natürliche Kohlensäure und die Hefe, die dann nicht mehr degorgiert wird, also es wird halt nicht mehr degorgiert, und genau dann kann es halt häufiger passieren, dass es so ein bisschen nachschäumt, ne?
Ja. Boah, ist der geil in der Nase. Ja. Was, da kriegst du dann auch den Hopfen richtig ab.
Das ist Citra-Hopfen, also das ist also einer so der Craft-Bier-Hopfen, auch der bekannten. Genau, der kommt dann irgendwie 3 Tage mit dazu als Kalthopfung mit dazu. Also Nikos Idee war irgendwie, dass, also er sagt, bei den meisten Apfelschaumweinen, die haben irgendwie so eine Delle in der Mitte, die schwächeln so ein bisschen irgendwie dann am Gaumen. Die riechen zwar super, die sind auch erstmal frisch, aber er hat ganz gerne, wenn da noch ein bisschen was, so ein Kick dazukommt. Und ja. Hopfen hat halt zum einen natürlich diese ätherischen Öle, die sozusagen zusätzlich wirken, aber die verändern eben, der verändert eben auch das Mundgefühl. Also der macht sozusagen den Cidre saftiger,
wenn man
so will, ne? Genau.
Und du sagtest gerade, dass er dann am Ende Hopfen, das heißt, es ist ein hopfengestopfter Apfelcidre.
Ja, im Prinzip, genau.
Super. Ja. Habe ich noch nie von gehört.
Ja, und das ist alles Streubswiesenapfel, ja, aus dem Odenwald. Genau, und dann wird es bei, und das auch sehr nett, in der Kälterei Bitch gekeltert. Und das machen die eben nicht einfach so, sondern die haben dort eben eine sozusagen eine Packpresse, man nennt das Packpresse, das so ein bisschen so das Pendant, sagt er, zu den klassischen Korbkeltern für Trauben, also sehr viel Handarbeit, aber eben auch also man kann das Pressen sehr gut dosieren, ja.
Okay.
Das heißt, die Äpfel werden irgendwie,
ich seh's, ne? Ja. Ist mit so einem Hebel, so ein bisschen wie so eine manuelle Espressomaschine nur für Äpfel zum Auspressen.
Achso.
So sieht das Ding aus, die Packpresse, die ich gerade gegoogelt habe.
Ah, okay, also es ist so, dass die Äpfel, also klar, die werden gewaschen, dann werden die grob zerhäckselt.
Ja.
Dann kommen die in Jutesäcke.
Aha.
Dann werden diese Jutesäcke in einen Holzrahmen eingelegt.
Boah.
Dann kommt da eine Edelstahlplatte drauf und dann kommt der nächste Rahmen mit Jutesackfüllung und dann die nächste Edelstahlplatte und so weiter und so fort. Dann hast du so Schichten, also so einen richtigen Turm dann. Und dann kannst du aber eben, also die meisten Äpfel werden sonst zermahlen und das kann dann beim Pressen auch heiß werden, und hier bleibt es halt sehr kühl beim Pressen. Ja? Und genau, und dann läuft der Saft ab und wird eben unbehandelt spontan vergoren. Also wirklich mit apfeleigenen Hefen vergoren.
Ja.
Und dann kommen eben zum Schluss kommt eben der Citra-Hopfen dazu, ja. Und wird nach 3 Tagen wieder entfernt, und dann kriegt der Apfelwein noch der hat ja noch Restzucker, wird dann eben in Flaschen gefüllt und Kronkorken drauf, und das war's. Und dann hat der jetzt.
Schau mal gerade nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Ah, keins drauf.
Ah, okay. So, der hat jetzt also, was hat er?
7%.
7% Alkohol, 7,7% Säure und ist praktisch durchgegoren. Also quasi 0 Gramm Restzucker. Ja.
Also ein extra Brüt.
Genau, Brüt Natur dann.
Brüt Natur.
Tatsächlich.
Okay. Ja. Ach, ist der toll. Ich hoffe, der enttäuscht jetzt nicht im Mund so. Craft Beer kann das ja auch ganz gut, irgendwie durch die Hopfenstopfung die Nase total anregen, und dann hinterher denkst du, och.
Ja.
Hm.
Ist auch nicht ganz schlecht, ne?
Och, ja. Aber der ist trocken, mein lieber Herr Gesangsverein, ja, und das merkt trocken. Man auch.
Ja.
Boah. Dann spritzt ja, er Quitte auch rein einen, und du kannst danach nicht mehr die Marseillaise pfeifen, mein Freund.
Ja, das, die haben wahrscheinlich dann auch einen schön niedrigen pH-Wert, denke ich mal. Also, ne, wie so ein Sauerbier oder so, kann ich mir vorstellen. So ein bisschen. Also, wirkt auf mich so, zumindest.
Sehr schön. Cheese hat in den Chat geschrieben, das sei IPA, India Pale Apfelsaft.
Sehr gut.
Ja.
Auch der Alkoholgehalt passt.
Ja. Ja, das ist schon nett. Also, das ist schon echt ein super Projekt, finde ich.
Toll.
Ne? Ja.
Und auch, genau. Halt auch furchtbar gefährlich, weil so wenig Umdrehungen, ne?
Also, naja, 7 ist ja halt schon wie ein stärkeres Bier.
Ja, eben.
Das hat ja dann, ne?
Aber im Zweifelsfall säufst du davon halt auch viel zu viel und hast dann auch wieder
das Vergnügen. Ja, da, ich finde ja, das ist tendenziell bei frisch wirkenden Schaumweinen eh so. Also ja. Ich finde ja auch, dass... Wobei ich das gut vertragen, muss ich sagen. Also ich kann auch wirklich, also was ich mit normalen Weinen eigentlich überhaupt gar nicht mehr mache, aber ab und zu passiert mir das bei Schaumweinen, dass ich das dann schon in größeren Mengen auch zu mir nehme und es nicht merke und dann geht es mir trotzdem am nächsten Tag gut. Und das habe ich eigentlich bei Weinen nicht mehr so.
Das, also das ist ja, das tatsächlich ein Phänomen, immer. Das ich bei mir auch beobachte.
Ja.
Also wenn ich, weiß ich nicht, anderthalb oder meinetwegen auch zwei Flaschen Schaumwein gesoffen habe über so einen Abend, geht es mir am nächsten Tag besser, als hätte ich zwei Flaschen Riesling drin.
Mhm. Ja, genau.
Ja, ja. Woher kommt das?
Ich glaube, ich weiß nicht, ob das durch CO2 kommt, also dass sich das irgendwie, keine Ahnung, anders abbaut oder so. Ich müsste mich mal erkundigen, ich weiß es nicht.
Also das finde ich ja echt mal spannend.
Ja. Ja.
Was ich an Dänemark übrigens ja auch so toll fand, ist, das ist eine tolle Erkenntnis. Holger Klein musste erst 52, fast 53. Oh, ich habe in zwei Wochen Geburtstag. Bitte schenkt mir Sachen.
Oh.
Also ich musste erst fast 53 werden, um festzustellen, dass Dänemark praktisch um die Ecke liegt.
Wie fahrt ihr denn von Berlin aus dahin?
Nach Rostock?
Schon nach Rostock.
Nach Rostock mit der Fähre rüber nach Getze.
Ah, ja.
Ja, und dann weiter über die Straße. Und das ist halt, das ist total angenehm. Also das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mit der Fähre gefahren bin tatsächlich. Also ich, also Personenfähren und sowas, das hatte ich schon häufiger. Aber dass ich wirklich mit meinem Auto, ne, so schön, wir fahren mit dem Auto dahin, reihen uns in die Spur ein, stehen noch draußen und gucken die anderen an und dann fahren wir rein und so das ganze volle Paket Fährerlebnis, habe ich bisher noch nie gemacht.
Mhm.
Und ich finde es ein bisschen langweilig, 2 Stunden Fähre fahren. So,
man sitzt also da halt bei so. Uns ist es eine Dreiviertel, das ist
super, ja.
Ganz nett, ja.
Aber dadurch, also du bist halt am Ende bist du effektiv gerade mal 3 Stunden Auto gefahren und bist ganz woanders. Das finde ich schon wirklich,
ja, genau.
Das ist jetzt, hab ich jetzt echt gelernt. Also und nächstes Jahr fahren wir wieder nach Dänemark, haben wir beschlossen.
Ja, also, ne, also wir sind ja gerne so frankophil eigentlich im Sommerferien, aber mir war es dann mit diesem Long-Covid auch einfach zu viel, weil von Hamburg in die Bretagne bist du eigentlich also mindestens 2
Tage,
sinnvollerweise sogar 3 Tage unterwegs. Also das letzte Mal waren wir am zweiten Tag dann auch 14 Stunden unterwegs, das wollte ich auch nicht haben. Nee. Dann bist du halt einfach auch total im Eimer und das habe ich mir jetzt einfach nicht, das war uns einfach zu viel, zumal wir auch nur 2 Wochen hatten diesmal. Und genau, und dafür finde ich es jetzt auch echt super. Also,
wie weit runter fahrt ihr denn da immer?
Bretagne?
Ja.
Ja, eigentlich oberhalb von, also hinter Saint-Malo, also gar nicht so bis ins Finisterre.
Ja.
Es ist von Hamburg halt elend weit.
Ja, ist dann wahrscheinlich von Berlin nicht näher wahrscheinlich.
Nee, eben. Ja, und das haben wir uns dann diesmal gespart und zum Glück auch, weil Celine kommt ja mit diesen heißen Temperaturen auch echt nicht so klar und da war es dann in der Zeit, als wir in Dänemark waren, halt in der Bretagne und an der Loire teilweise auch 40 Grad.
Ja.
In Hamburg ja auch. nur auf Möhnen halt nicht, aber hatten wir irgendwie so zwischen 22 und 28 Grad, das war echt total angenehm.
Ja, das Wetter war total super, ja.
Hat so einiges so, ja.
Ja.
Was
und es ist auch der schönere Teil der Ostsee. Ich fand dann auch auf dem Campingplatz, wir waren halt auf dem Campingplatz, auch wesentlich angenehmere Menschen als an der, wie nennt man das, norddeutschen Ostseeküste, so norddeutsche Ostseeküste. Mhm. Das hat mir total gut getan, da hinzufahren. Also das, ja. Ja, Träumchen.
Ging uns auch so. Also völlig, also in angenehmer Weise unspektakulär und echt entspannt so.
Ja. Ja. Und ein sehr geiler Campingplatz. Habe ich im Realitätsabgleich schon alles erzählt, aber ein wirklich total entspannter hippiesker Campingplatz. Ja, Träumchen. Also wirklich ein Träumchen.
Ja. Ja.
Saft. Genau. Mehr Saft.
Mehr Saft.
Wenn er ein bisschen wärmer wird, wird er noch, oh, dann wird er noch schöner.
Ja, der kriegt dann auch so eine Kräuternote mit dazu, finde ich. Ne? So eine Blütenkräuternote.
Blütenkräuternote, das stimmt, ja.
Und er kriegt in der Nase auch noch so ein bisschen Bleistiftabrieb dazu,
finde ich. Bleistiftabrieb? Warte mal.
Ja. Weißt du, was ich meine? Es wird einfach noch so ein bisschen komplexer, das Ganze.
Das stimmt, aber Bleistiftabrieb?
Nee, also... So geht's.
Was ich ja toll finde, ist, also normalerweise, wenn dann so, also was heißt normalerweise, also oft, wenn du sowas im Glas hast, auch gerade so bei Cider und solchen Sachen, hast du halt echt mal gerne diesen Effekt, den du beim Äppler auch hast, dass das irgendwie alles so ein bisschen nach Fuß riecht.
Mhm.
Und das hast du halt gar nicht, sondern es riecht wirklich frisch, also es riecht noch nicht mal wie ein frisch gewaschener Fuß, sondern ist ganz weg vom unteren Ende des Körpers. Toll. Mhm. Hast du die schon mal mehrere Tage offen stehen lassen?
Nee, das habe ich nicht geschafft tatsächlich bei dem. Ich habe das immer vorher ausgetrunken. Das ist irgendwie, ja, warum sollte man das tun? Nee, aber tatsächlich, man sollte es mal ausprobieren, aber ich habe es tatsächlich noch nicht getan. Mhm. Also ich habe es über mehrere Tage verschlossen im Kühlschrank gehabt. Das ist überhaupt kein Problem, aber.
Okay. Also der wird dann auch nicht platt?
Nö.
Okay.
Nö. So, genau. Mhm.
Die Etiketten sind wirklich schön.
Ja, ne?
Ja.
Das ist eine rundum stimmige Geschichte. So. Und weil das Ganze ja, also meiner Meinung nach, einfach immer auch so eine Kurve nach oben haben soll, noch weiter.
Du meinst, es wird jetzt noch besser? Ich hoffe, dass der jetzt nicht wieder das Gushing anfängt, wenn ich diesen Sektverschluss abmache.
Ja, hoffe ich jetzt auch nicht. Oh Gott. Also
er hat Fump gemacht. Oh. Nee, geht, er bleibt still. Alle, die das jetzt aufmachen wollen, er bleibt dann still. Rosébrüt.
Genau. Und da haben wir jetzt nochmal sozusagen eine andere Variante. Das ist jetzt im Prinzip dann eher so ein klassischer, im Prinzip dann sozusagen die Sektvariante, also nicht die Ancestral-Variante, sondern die mit der traditionellen Flaschengärung. Mhm. Ja, da haben wir jetzt eigentlich die gleichen Streuobstwiesenäpfel, die auch wieder bei der Kälterei Bitsch in Gladbach am Odenwald in der Packpresse gepresst wurden. Dann kam der spontan vergorene Streuobstwiesenapfel-Grundwein in Edelstahltanks und gebrauchte Barriques.
Mhm.
Alles auf der Vollhefe, also im Prinzip wirklich genauso ausgebaut wie Trauben. Ne?
Wo ist die Hefe her? Ist das spontan oder hat er da eine?
Spontan.
Okay.
Es wird alles spontan vergoren.
Okay.
Genau. Das heißt, die eigene Hefe, die wirkt ja dann, also im Prinzip gibt's bei, auch bei Trauben oder auch eben auch hier gibt's dann, redet man eben von dieser eigenen Hefe, von der groben Hefe und von der Feinhefe später. Ja. Also meistens wird ja der vergorene Wein dann von dieser groben Hefe getrennt und wird dann eben auf der Feinhefe ausgebaut. Es gibt aber eben zunehmend auch immer mehr Winzer, die, also gerade wenn man sehr sauber und biologisch arbeitet und eben überhaupt keine anderen Zusätze während der Vergärung nimmt, dann kannst du eigentlich den Wein auch sehr gut auf der Vollhefe lassen. Okay. Also nicht grobe Hefe, Vollhefe nennt man das dann. Ja. Und diese Vollhefe, die bringt einfach nochmal, finde ich, also zum einen nochmal einen anderen Geschmack rein, einen tieferen Geschmack. Und zum anderen funktioniert auch hier diese Vollhefe wieder sehr gut als natürlicher Schutz, sodass du eigentlich dann nachher nicht oder viel weniger schwefeln musst, weil der Wein einfach durch diese Vollhefe stabiler wird.
Okay.
Und das hat er hier auch gemacht, also der Apfelwein in Barriques und Tanks auf der Vollhefe ausgebaut, hat einen spontanen BSA gemacht, also einen biologischen Säureabbau, ne? Vorher Apfelsäure, dann Milchsäure. Und dann ist der mit 24 Gramm Zucker pro Liter und Champagnerhefe eben auf die Flasche gekommen. Ja. Und ich hatte, glaube ich, bei mir geschrieben, wir würden einen 20er Jahrgang bekommen. Wir haben aber einen 18er Jahrgang bekommen. Also das hier ist 18er Jahrgang. Das heißt, der ist dann sozusagen im Frühjahr 2019 auf die Flasche gekommen.
Vom Kaiser persönlich noch abgefüllt worden.
Und dann bis 2021 auf der Flasche geblieben. Und jetzt kommt's. Warum ist das jetzt eigentlich Rosé? Für die Dosage wurden dann rote und schwarze Johannisbeeren genutzt.
Für die Dosage, das heißt, wann genau?
Genau. Also du rüttelst ja sozusagen die Hefe, den Hefepfropf dann in den Flaschenhals, ne?
Ja.
Ne? So, und dann wird ja die sozusagen der Flaschenhals vereist, die Flasche geöffnet, dann fliegt dieser Pfropfen ja mit der Hefe raus und dann füllst du ja so ein bisschen nach und
wenn der Zucker kommt, sozusagen.
Genau. Okay. Die Dosage ist eigentlich der Zucker. Genau. So, und jetzt hat der wie soll ich es erklären? Also diese rote Johannisbeere oder die Johannisbeeren, die hatten zwar Zucker, die hatten aber eben auch 30 Gramm Gesamtsäure, also 30 Gramm pro Liter. Das ist etwa so viel Säure wie Zitronensaft. Ja? Und das Ganze ist eben auch noch gerbstoffhaltig. Das heißt, er hat eine Dosage genommen, die zum einen Säure in den Schaumwein bringt, zum anderen Gerbstoff und eben auch noch ein bisschen Zucker. Und das ist eigentlich, das finde ich, das Besondere und Ungewöhnliche jetzt von diesem Schaumwein. Ja, zum Wohl.
Zum Wohl.
Also ich finde schon die Farbe spektakulär, muss ich sagen. Find ich
aber super dann, schön. Da merkt man schon, dass es ein Apfelsaft ist.
Ne? Das ist wie so ein inneres Leuchten, finde ich. Dann ist es jetzt einfach nochmal ein ganz anderer Duft.
Ja, ich finde auch ein bisschen dichter am Fuß.
Ja. Okay.
Aber nicht unangenehm? Also schon stark Apfel, aber so. Also schon so ein bisschen, also tatsächlich so Streuobstwiesenapfel, ne? Schon so ein bisschen
genau, richtig
so ein bisschen überreif schon.
Ja, genau. Ja, genau, so das Mürbe ist genau, dabei. Genau,
Mürb, das war's.
Genau, ne? Mhm. Also diese leichte Oxidation auch, finde ich, die man ja auch bei den Grieselsekten hat. Also der baut ja die Grundweine auch zum großen Teil im Holzfass aus. Mhm. Und zwar eben auch so, dass die immer so eine ganz leichte Oxidationsnote bekommen. Also sprich eben dieses Mürbeobst. Obst, dieses Fallobst, ne?
Ja, genau.
Was aber eben nicht faul ist oder so, klar, sondern einfach nur mürbe wird. Und dann hast du eben durch dieses lange Vollhefelager, hast du natürlich auch diese Hefe in der Nase, ne? Also,
weißt du, was er von den Johannisbeeren da reintut? Sind das nur die Johannisbeeren oder sind die mit Stiel?
Nee, das ist ja dann tatsächlich nur noch, das ist ja dann der Saft, das ist ja die Dosage. Okay. Also, ne, da kommt dann einfach nur so ein kleiner. Also im Prinzip nur einige Milliliter pro Flasche.
Mhm. Ja. Ich finde aber, er riecht nach einem Beerenstrauch, also zwar nach dem Holz eines Beerenstrauchs. Mhm. Also er riecht nach den Stielen.
Ja.
So ganz leicht im Hintergrund. So.
Ja. Achso, ja, das kann natürlich sein, dass er den sozusagen die
den Johannisbeeren Saft, die Rappen dran gelassen hat.
Dass er die Johannisbeeren eben mit Strünken presst. Und die haben natürlich auch, genau, also diese die Johannisbeeren, weil er halt auch gesagt hat, da ist schon auch einfach Gerbstoff mit drin. Das heißt, also den hast du hier dann auch mit in der Nase. Ne?
Ja. So, jetzt gucke ich mal.
Ja, und am Gaumen.
Boah. Der hat ja richtig Pelz.
Hm?
Ja, das ist ja klasse. Okay, habe ich nicht mit gerechnet.
Ja. Abgefahren. Ich fände es einfach sehr cool irgendwie.
Was ich ganz interessant finde, ist, dass im Mund nicht, also geschmacklich, also es kommt nicht noch eine neue Geschmackskomponente dazu, die man nicht vorher schon gerochen hätte. Das finde ich, das hatten wir jetzt bei allen dreien, fand ich.
Mhm.
Ganz interessant.
Ja, ich finde, das ist hier am Gaumen, aber das hat man schon auch in der Nase, dass es tatsächlich noch so was Tabakiges hat. Ja? so blonden Tabak mit drin hat. Ich finde, das hat man am Gaumen auch noch.
In der Nase viel stärker aber.
Oder, ja, ah, stimmt. Eigentlich hat man es da stärker.
Was sie alle drei haben, ist wenig Abgang. Also sie bleiben schon weitestgehend vorne im Mund. Ach krass, also. Das ist halt, ja, schreibt Sven noch in den Chat. Ja, leckerer trockener Rosé. Und nach einem halben Glas ging mir auf, dass es ja Apfelwein ist. Das ist eigentlich das Faszinierende daran. Mhm. Das ist aus Äpfeln und das schmeckt nicht so, wenn du es nicht weißt.
Mhm. Ja, damit kannst du einen echt aufs Glatteis führen.
Ja.
So, ne? Also ich meine, ja, das ist schon abgefahren. Auch mit diesem Gerbstoff ist einfach total abgefahren.
Mhm.
Ja, ich hatte auch die neuere Version, die 20er Version. Ich glaube, da ist, wenn ich mich jetzt nicht irre, da ist irgendwie noch mehr Säuredruck hinter diesem jüngeren Schaumwein.
Aber ist das gut oder will man den lieber 2 Jahre liegen lassen?
Das kann ich gar nicht sagen, muss ich. Also ich fand das mit der Säure auch richtig cool, weil es wirklich nochmal so einen richtigen Druck gegeben hat. Mhm. Aber ich finde das jetzt so mit der größeren Reife und diesen tabakigen Noten und dem Gerbstoff, der irgendwie hier irgendwie stärker wirkt und so, finde ich auch echt schön.
Davon müsste man eigentlich, muss man sich davon ein paar Kartons kaufen?
Wie immer.
Ja. Aber tatsächlich, weil das ja auch so ungewöhnlich ist.
Ach, ja,
sag mal, von allen dreien, die wir heute hatten, jeweils einen 6er kaufen und über 6 Jahre trinken. Jedes Jahr mal gucken, wie der schmeckt, ob da was passiert, ob das irgendwann kippt, weil es Obst ist und keine Traube so, ne?
Ja, ja, weil, absolut.
Wie stabil ist denn eigentlich Apfel? man weiß es doch
nicht. Ja, doch, ja. Also bei Apfel weiß ich es jetzt nicht, bei Birne weiß ich es. Es gibt ja Eric Bordelais, der macht schon seit vielen, vielen Jahren so hochklassige Birnenschaumweine in der Normandie. Dafür ist er auch weltweit bekannt. Und da habe ich das tatsächlich mal gemacht, dass ich so Poirés irgendwie wirklich mal 5-6 Jahre weggelegt habe. Und das wurde auch eigentlich immer cooler, weil das... ja, also es hat immer so von Jahr zu Jahr irgendwie noch so eine Dimension mehr an von diesem Mürben bekommen.
Ich wollte gerade sagen,
und trotzdem
das gammelt weiter, ne?
Genau. Ja, es gammelt weiter.
Ja, geil.
Ja, die Hefe kriegt dann auch eben noch so eine stärkere Brioche-Note.
Ja.
Und die haben aber auch irgendwie ganz gut die Säure gehalten. Also ich glaube schon, dass das funktioniert. Ja. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das mit dem alkoholfreien ob sich das jetzt lohnt, das würde ich jetzt vielleicht bezweifeln. Mhm. Aber bei dem Quitte Brütt zum Beispiel, der bestimmt auch irgendwann wiederkommt, glaube ich, funktioniert das auch super. Warum sollte ein Kernobst, wenn es im Prinzip genauso ausgebaut wird wie eine Traube, so großartig anders reagieren? Ich glaube es gar nicht. Und wenn die tatsächlich einen niedrigeren pH-Wert haben, was ich jetzt nicht weiß, aber mal nachfragen muss, dann könnte es sein, dass es sich sehr gut hält. Na.
Ja, hätte ich. Ein Glück habe ich keinen Keller.
Ja, ich habe mir jetzt tatsächlich, weil ich nicht mehr klargekommen bin und die irgendwie die Kontrolle verloren habe über...
Psychotherapie gesucht?
Nein. Ich habe mir tatsächlich jetzt in so einem Storage bei Pickens... Habe ich mir einfach ein Weinregal irgendwie gemietet.
Ja. Ja. Wollte ich auch schon mal machen, aber der einzige Pickens, der das hat, also bei mir ist direkt einer um die Ecke, der hatte das damals nicht. Ich könnte nochmal nachfragen. Und der einzige, der das hat, ist, ich weiß es gar nicht. Der ist in Lichtenberg oben. Also wenn ich da, selbst wenn ich bei, also nie, ohne Berufsverkehr mit dem Kraftroller fahre wie eine Sau, brauche ich bis dahin 40 Minuten oder irgendwie sowas. Und das ist mir dann halt zu weit weg.
Ja, ich brauche zu meinem auch so lange.
Okay.
Wobei direkt um die Ecke auch ein Freund von mir wohnt. Aber ich habe da jetzt einfach alles hingepackt, was irgendwie ich die nächsten 5-6 Jahre auch nicht mehr anpacken muss.
Stimmt, ist eigentlich auch eine gute
Idee.
Was kostet das denn?
Ja, das ist jetzt nicht ganz günstig. Das kommt halt auf die Menge der Fläche an. Und ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt mit den zunehmenden Strompreisen und sonst was irgendwie vielleicht auch noch teurer wird. Ich habe keine Ahnung.
Ist das denn gekühlt oder ist das einfach
nur
ein Regal?
Ja, das ist
Regal,
gekühlt. Nee, das ist gekühlt.
Okay.
Das hat 13, 14 Grad und 75% Luftfeuchte. Das ist schon ziemlich cool. Also besser als bei mir im Keller.
Im kleinsten Schrank finden 6 Kisten à 12 Flaschen Platz. Das ist doch schon mal was.
Ja.
Also mehr würde ich
eh nicht. Ich mir jetzt vorstellen, dass du wahrscheinlich aber dann auch irgendwie 20, 25 Euro zahlst dafür, ne?
Im Monat.
Ja. 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 Also es lohnt sich wirklich nur, wenn du da gute Sachen
einlagst. Ja, wenn du Christoph Raffelt bist, ja.
Nee, aber ich habe ja gar nicht so horrend teure Sachen, aber
ja, aber du hast Sachen, von denen, ne, du weißt oder sicher sein kannst,
ja, genau,
dass du die in 20 so Jahren nochmal aufreißen willst, ne?
Ja, sowas, genau, genau so.
Ja, ja, nee, sowas habe ich ja nicht. Also ich träume da ja nur von rum und am Ende saufe ich es dann doch. Hm. Obwohl diese Köhler-Rupprecht, wo du mir irgendwie deren, was war das, diese Serie empfohlen hattest, wo ich dann irgendwie alle letzten Flaschen von gekauft hatte, was aber auch nur noch 10 waren, weil mehr hatten sie nicht mehr. Die habe ich tatsächlich noch nicht angerührt und das ist jetzt auch schon ein paar, okay, Jahre wieder her.
Ja, das ist doch gut.
Ja, wobei da nicht, ja, du gesagt hast, dass ich die lange liegen lassen soll, sondern Frau Köhler. Weil irgendwas war mit meiner Rechnung nicht in Ordnung oder die Lieferung ist irgendwie krumm gelaufen oder so. Dann habe ich da angerufen und telefoniert mich. Ja, es ist zwischenzeitlich auch angekommen, alles gut. Dankeschön, dann mache ich mir direkt mal einen auf heute Abend. Und dann sagt die, sind Sie denn wahnsinnig? Das lassen Sie mal schön bleiben. Den legen Sie jetzt mal 10 Jahre weg. Und dann können, ja, Sie mal drüber nachdenken, den aufzumachen.
Genau.
Ja, ui, gemessen daran war er günstig. So.
Ja, ja, das stimmt schon.
Ja. Jetzt sind schon wieder fertig, ne? Ja, ich war in Dänemark, also, du warst in Dänemark, woanders waren wir nicht.
Ja, ich war noch in Franken, und dann war ich noch bei der großen Gewächsvorpremiere in Wiesbaden und habe drei
Jahre. Hast du von sowas immer erzählt?
Ja, aber wir erzählen ja schon die ganze Zeit. Also, genau, ich war irgendwie in Franken und habe an einer Veranstaltung teilgenommen, die eigentlich total schön ist. Die ist vom Fränkischen Weinbauverband und prämiert fränkische Weine. Das Problem an dieser Veranstaltung ist, dass sie einen furchtbaren Namen hat und die heißt nämlich Best of Gold. Und die heißt Best of Gold, weil sozusagen die ursprünglich daraus entstanden ist, dass die sozusagen die Weine mit der goldenen Kammerpreismünze dort, ja, angestellt werden. Ne? Und ja, und dann dazu dann auch noch andere eingeladen werden. Und aber das hat irgendwie auch so ein bisschen zur Folge, dass irgendwie die richtig guten oder fast alle der richtig guten Weingüter aus Franken irgendwie daran nicht mehr teilnehmen. Mhm. Und was schade ist, weil die Veranstaltung selber ist super organisiert.
Okay.
Und die Jury, an der ich jetzt teilgenommen habe, ist wirklich hochklassig. Also richtig gute Leute.
Heißt das, dass diese goldene Kammerpreismünze tatsächlich
die ist schon vorher vergeben worden. Das haben wir jetzt nicht wir gemacht.
Okay, nee, aber ich meine, dass diese goldene Kammerpreismünze tatsächlich was taugt. Weil ich dachte immer, das wäre sowas wie CMA, weißt du?
Ja, genau.
Genau,
ja.
So hier, Fleisch ist ein Stück Lebenskraft, wenn sie bezahlen.
Ja, so in der Richtung ist das auch so.
Okay.
Ja, ja, genau. Das ist so das Problem an der ganzen Geschichte.
Ja,
wenn die jetzt irgendwie einen guten Namen hätten und sich die auch wirklich guten Weingüter, und ich habe dann am nächsten Tag auch noch eins dieser wirklich guten Weingüter, nämlich Rudolf May, besucht in Retzstadt.
Ja.
Und er sagte dann, ja, wir schicken unsere Weine nicht mehr ein, weil wir nicht glauben, also weil unsere Weine einfach anders sind und nicht so, also bei solchen Jurys oder bei solchen Veranstaltungen eher nicht sozusagen nicht bewusst entdeckt werden oder nicht erkannt werden oder die Qualität nicht erkannt wird. Aber witzigerweise hatte er uns ja an dem Tag empfangen und da waren ja nur Leute da, die dort in der Jury gewesen waren. Also wir waren noch so 15 Leute oder so, die bei ihm da aufgeschlagen sind und das waren halt alles gute Leute. Und ich habe dann am Tag selber, es gab irgendwie 10 Tische sozusagen. Ich saß an einem, hab halt einen Teil dieser Weine prämiert oder eben bewertet. Und die Leute waren alle gut an dem Tisch, ne? Und einen großen Teil der Leute, der Jury-Leute kenne ich, also Journalisten, Sommeliers, Weinhändler, alle die, also praktisch alle, sind sehr gute Verkoster und die schmeißen alles, was irgendwie sozusagen nach Wein machen, nach Kaltvergärung und so weiter, wie das früher einfach üblich war, das schmeißen die gnadenlos raus. Also insofern, wäre es ja eigentlich ganz schön, wenn das Ganze nochmal einen anderen Stellenwert bekommen würde. Aber wie auch immer. Es war jedenfalls eine nette Veranstaltung, weil es waren nette Leute da und wir waren am nächsten Tag dann eben einmal bei Stefan Vetter, das ist ja so ein Naturweinwinzer aus Franken, und dann eben bei Rudi May, der für mich jetzt mittlerweile zu den Top 3 Leuten in Franken eigentlich gehört und wirklich großartige. Vor allen Dingen, also der macht eigentlich praktisch nur Silvaner zu 95%.
Hatten wir von dem schon mal?
Das ist richtig gut. Moment. Hatten wir bei der Silvana-Sendung von Rot-Weiß-Rosé, hatten wir, glaube ich, einen mit dabei, wenn ich mich nicht irre. Jetzt weiß ich es aber nicht mehr 100 pro.
Ich weiß das eh nicht.
So. Ja, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir hatten Sauer. Ach Gott. Ja.
Egal.
Kriege ich jetzt nicht zusammen.
Ja, egal. Long-Covid.
Ja, und dann war ich halt drei Tage in Wiesbaden. Da ist ja immer eben auch so für Journalisten, Sommeliers und so eine kleine Auswahl an Weinhändlern immer anderthalb Wochen, bevor die sogenannten großen Gewächse des VDP, also des Verbandes Deutscher Prädikatsweingüter, in den Verkauf kommen, können wir die probieren und bewerten, was darüber schreiben, uns eine Meinung bilden. Also ich, für mich ist das super, finde ich, weil wir oder weil ich dann einfach wirklich nochmal eine Idee davon bekomme, wie jetzt der letzte Jahrgang war. Also da wird dann im Wesentlichen 2021 probiert und dann auch noch in Teilen 2020. Und danach weiß ich schon so einigermaßen, wie in den verschiedenen Regionen sich diese Jahrgänge dann präsentieren. Ne? Mhm. Und ich schreibe halt immer drüber. Ich habe bisher immer das im Nachgang gemacht. Also ich war da, habe mir Notizen gemacht, bin nach Hause gefahren, habe dann die Texte geschrieben. Diesmal habe ich es anders gemacht. Diesmal habe ich die Texte dort direkt runtergeschrieben tatsächlich. Mhm. Weil ich mir irgendwann auch gesagt habe, also wenn ich schon 3 Tage da bin und dann nochmal 3 Tage dranhänge, um dann nochmal diese Texte zu schreiben, irgendwo hört es dann auch auf. Ne? Also zeitlich. Mhm. Also habe ich es jetzt vor Ort gemacht und das hat auch gut funktioniert. Also es ging eigentlich ziemlich gut. Es ist ja eh nur ein rudimentäres Meinungsbild, also spontan sozusagen. Ich habe pro Wein, keine Ahnung, eine Minute oder so oder anderthalb, wirst du dem eh nicht folgerecht. Aber so insgesamt, wenn man dann noch so 2, 3 andere liest, die davon berichten, glaube ich, dann hat man so als Konsument schon eine Idee davon, wo es hingeht. So,
ja,
ne? Ja. Ja, und bei mir sind, ich glaube, es sind insgesamt 30 DIN A4 Seiten, die ich da runtergeschrieben habe und im Blog irgendwie in 8 Teilen dann veröffentlicht habe. Genau. Ja, das war so.
Ja. Ich habe zwischenzeitlich immer noch nichts erlebt. Es gibt einen neuen Taproom von einer Brauerei und ich habe schon wieder vergessen, wie der Laden heißt. Warte mal eben. Bräugier, hast du von denen schon mal gehört?
Nee.
Bräugier scheint eine Brauerei zu sein. Irgendwie, ich glaube, was haben die geschrieben? Die größte kleine Brauerei Berlins oder so ähnlich. Und da über uns, ich gucke gerade nochmal auf der Seite. Okay. 2017 gegründet, leidenschaftlich streben, kompromisslose Braumeisterschaft, bla 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 bla, Bräugier, Geschichte. Ja, jedenfalls ein riesen Craftbeer-Brauer ist es. Oder zumindest ein Craftbeer-Brauer mit einem sehr, sehr großen Angebot. Und die haben bei Katrin, bei meiner Frau um die Ecke, in Friedrichshain, haben die einen neuen Taproom aufgemacht, also einen Zapfraum, wo ich dann auch so, dann legt er so die Karte hin, ich guck so, ist das und das und das, sag ich, was davon ist denn, was davon habt ihr auch vom Fass? Meinte, wir haben alles vom Fass. Mhm. Und das waren halt echt so 25 Biere oder sowas. Total geil, kann man mal besuchen, ist nicht ganz günstig.
Mhm.
Und
aber gut, also gut.
Ja, sehr, sehr, sehr schöne Biere dabei. Also wirklich sehr schöne Biere. Muss man sagen, die haben auch ein helles, das ich hier immer gerne benutze, also seit ich mal den Mar, wie heißt der, Stefan Mar, glaube ich, hieß er, interviewt habe. Von Marsbräu halt.
Ja.
Nee, der heißt nicht Stefan Mar, Marsbräu heißt und der heißt Stefan. Es ist zu lange her. Mhm. Und der ja sagte, an einem guten Hellen erkennst du die gute Brauerei. Und das ist ein ganz hervorragendes Helles, was die da machen.
Okay.
Also sehr gemein, ein bisschen süßlich, also so, dass du es wirklich immer weiter saufen willst. Bräugier am Ostkreuz. Ist auch ganz praktisch. Man fährt mit der Bahn zum Ostkreuz, fällt aus dem Bahnhof raus, direkt in den Laden.
Ja. Ja. Okay.
Mehr habe ich nicht zu empfehlen. Mal gucken, wo wir da noch hinkommen. Also sag mal, hast du eigentlich auch das Gefühl, dass man von diesem Obstschaumwein mehr aufstoßen muss als von den normalen Schaumweinen, die wir sonst so trinken?
Ja, ein bisschen schon.
Okay, gut. Ich dachte, das wäre lecker nur an mir.
Ja. Kann aber auch nur so ein Gefühl sein.
Genau, vielleicht werden wir auch einfach älter und haben Probleme mit dem Verdauung.
Ja. Also ich kann noch 2 Sachen ankündigen. Also das eine ist, dass ich morgen Abend für das Deutsche Weininstitut so ein Online-Seminar mache um 19 Uhr. Über Piwi, also Pilz, Widerstandsfähige Rebsorten.
Habe ich auch noch eine Sendung. Habe ich auch noch eine Sendung im Stehsatz, die ich aber immer noch nicht geschafft habe zu schneiden. Zum Thema.
Ja. Naja. Genau, und ich habe sozusagen drei Experten dabei, also eine Winzerin, Eva Vollmer aus Rheinhessen, und einen Winzer aus Nonnenhorn am Bodensee, Benjamin Lanz, und den Ernst Weinmann, der arbeitet in Freiburg an der Forschung sozusagen, der erforscht und entwickelt auch neue Piwi. Und genau, wir unterhalten uns so anderthalb Stunden über wo Piwi herkommen, welche Chancen Piwi haben, wie die sich entwickelt haben und so weiter und so fort.
Darf da jeder mitmachen oder muss man da?
Ja, man muss sich noch irgendwie anmelden. Nee. Mhm. Also man hätte auch, wenn ich das früher angekündigt hätte, aber wir haben ja jetzt auch ein bisschen Sommerpause gehabt. Es gibt Weinpakete zu einem Thema, die man sich irgendwo bestellen kann. Das ist jetzt natürlich zu spät, aber man kann sich einfach reinklicken, wenn man sich vorher anmeldet, und dann kriegt man halt einen Weblink zu der ganzen Geschichte. Also haben sich irgendwie 200 Leute bisher angemeldet.
Oh, das ist aber ordentlich.
Genau, finde ich auch. Ja. Und dann gibt's ja noch irgendwie gibt's mich noch mal live am 1.10. in Karlsruhe, hatte ich schon mal gesagt, bei Schmelzperlage und Bodensatz. Die erste Veranstaltung, die machen in Karlsruhe. Und ich glaube, es gibt noch 10, 12 Karten. Also wer am 1.10. noch nichts vorhat und irgendwo in der Ecke von Karlsruhe wohnt und Lust hat, irgendwie mich sozusagen auf der Bühne zu sehen mal, was ich noch nie gemacht habe in dieser Form.
Live scheitern zu sehen und nicht immer nur im Podcast.
Mich live scheitern zu sehen, also ich stand schon auf Bühnen, aber eben nicht so. Freue ich mich auch drauf, genau.
1.10. Karlsruhe.
Ich bringe ja auch Wein mit natürlich, ne? Also es gibt Wein und es gibt auch was zu essen. Genau, und es gibt Wein sozusagen aus den umliegenden Ecken, also Württemberg, Baden, Pfalz und Elsass.
Aha.
Genau, und dann quatschen wir da so ein bisschen über die Weine und über alles andere.
Ja.
Genau, und dann können wir noch ankündigen, die nächste Sendung.
Genau, die ist am 28. September um 19.30 Uhr.
Genau. Und
ich hoffe, dass der Streamlink bis dahin auch wieder geht. Der Techniker ist informiert. Ja. Was trinken wir dann?
Wir trinken, das wird, glaube ich, sehr, sehr schön auch, weil wir trinken drei Weine aus dem Roussillon. Mhm. Ich werde das auch in Kürze nochmal im Blog formulieren. Ein Wein von Matassa, ein Wein von der Domaine de l'Horizon und ein Wein von Bruno Duchesne. Und wir werden relativ viel darüber zu quatschen haben, weil wir alle drei Weingüter vorher besuchen werden, du und ich.
Ja, da sind wir mal gespannt,
genau, was wir
zu quatschen. Eventuell haben wir auch gar nichts zu quatschen, weil ich mich wieder dermaßen volllaufen lasse, dass ich fast vom Bus überfahren werde und mich hinterher an nichts erinnern kann.
Ja.
Man weiß es nicht. Ja, dann war's das genau. Jetzt. Dann gehen wir jetzt nach Hause.
Dann gehen wir jetzt nach Hause.
Christoph, ich danke dir.
Danke dir auch. Na? Ich war jetzt ein bisschen überfordert.
Ich wollte gerade
was anderes gesagt haben.
Ach so, was wolltest du denn gesagt haben?
Nichts Besonderes, aber ich war gerade so im, ne, ich hatte so ein...
Genau. Ja. Danke, Christoph.
Danke, Holger.
Danke für die Aufmerksamkeit und danke, Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen, und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch da auf der Terrasse sitzen kann. Ich meine, auf der Straße sitzen kann. Und es ist alles schön und pittoresk und touristisch. Und das hat man sich eigentlich vorgestellt. Und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich. Der Mann ist so eingeführt. Er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn. Und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbo zum Beispiel, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht, ab 140 Pfund, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Pfund pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preis Unterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 Pfund in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.